Der Herr ist auferstanden. Ich hätte nicht gedacht, dass das zum ersten Mal klappt, also beim ersten Mal. Ich habe mir extra hier zweimal hingeschrieben, auf den Verdacht, dass ich es nochmal wiederholen muss. Aber schön, es ist noch nicht Ostern, aber trotzdem kann man das eigentlich jeden Tag sagen und sich jeden Tag daran erfreuen und sich jeden Tag mit diesem Gruß begrüßen. Und ja, genau diese Freude, über diese Freude geht's im Philipperbrief, über die Freude darüber, dass der Herr auferstanden ist, über die Freude im Herrn. Und genauso beginnt auch das dritte Kapitel. Und wir haben letzten Sonntag vom Asaf gehört, dass eben Kapitel 3 genau in Vers 1 Paulus nochmal die Philipper dazu aufruft, nochmals dazu aufruft, sich im Herrn zu freuen. Und ich möchte einfach nochmal ein bisschen zurückschauen auf den letzten Sonntag, wiederholen und dann einsteigen, weil der heutige Text sehr stark verknüpft ist mit dem vom letzten Mal. Genau, von Asaf haben wir letzten Sonntag gehört, wie Paulus den Philippern dann vor den Judaisten warnt, die behaupten, man müsste alle Gesetze halten, um gerettet zu werden. Und Paulus ist so frei und beweist, dass er alle Anforderungen der Judaisten erfüllt und sich an alle Gesetze gehalten hat. Er zählt einen geistlichen Lebenslauf auf, so hat Asaf das genannt. Und ich möchte die Station noch mal kurz wiederholen. Er sagt, er ist am achten Tag beschnitten. Er kommt aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin ursprünglich. Er ist ein Hebräer von Hebräern, das heißt, er kommt aus einer urhebräischen Familie, hat diese Tradition auch weiterhin fortgeführt. Und im Hinblick auf das Gesetz schreibt, er ist ein Pharisäer. Das heißt, er hat zu einer wirklich fundamentalistischen Gruppe von Juden gehört, die einfach streng darauf geachtet haben, alle Gesetze Mose einzuhalten. Und sollte das scheitern, dass sie dann eben dafür Opfer darbringen. Dann sagt er weiter, er ist ein Verfolger der Gemeinde gewesen, ein Verfolger der Christen gewesen. Und er war dem Gesetz gegenüber untadelig. Das haut schon erstmal rein, weil diese Judaisten, die kannten Paulus auch und die waren erstaunt über diesen Lebenslauf. Und Paulus packt das, glaube ich, nicht gerne aus, weil er rühmt sich nicht dessen über sein vergangenes Leben. Aber das dürfte die erstmal erschlagen haben, das nochmal in diese Fülle zu sehen, wer Paulus damals war und zu wem er heute geworden ist. So einen Mann trifft man nicht alle Tage. Und Saulus, wie er ja damals noch hieß, der war ein vielfach geachteter Mann. Und dann schreibt Paulus Folgendes weiter. Wir schauen uns das mal an. Verse 7 bis 8. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck. Das sind wirklich sehr harte Worte, die Paulus hier wähnt, und Asaf hat es gut aufgefasst. Auf gut Deutsch steht da, er gibt einen auf das, was er mal erreicht hat. Ihm ist es nicht viel wert, rückblickend gesehen. Er war mal stolz auf seine Vorfahren, da wo er hergekommen ist, das hat er mit aufgezählt, jetzt ist er das nicht mehr. Er war extrem stolz auf seine Taten, auf die Verfolgung der Christen. Er war einer der Ersten, der die Gemeinde verfolgt hat oder auch erfolgreich verfolgt hat. Er gehörte zu denen dazu, die den ersten Märtyrer-Christen hervorgerufen haben. Er war an dem Mord mit beteiligt. Er war mal stolz auf seine moralische Einstellung, auf die Einstellung, das Gesetz haargenau halten zu wollen. Doch jetzt hat er sich um 180 Grad umgedreht. Paulus hat erkannt, dass er niemals gerettet werden konnte, wenn er auf diese Dinge vertraut. Und Paulus schreibt dann in Vers 9, dass er nicht seine eigene Gerechtigkeit hat, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Das bedeutet eben ganz genau, nicht das Einhalten von Gesetzen macht ihn gerecht vor Gott, sondern allein der Glaube an Gott errettet ihn. Ja, schön und gut, das ist irgendwie immer die gleiche Leier, das haben wir schon tausendmal gehört. Aber was genau bedeutet eigentlich Glauben? Was genau bedeutet es, an Jesus zu glauben? Wie definiert man Glauben? Ich glaube, Glauben bedeutet, immer wieder neu zu bekennen, dass man völlig abhängig ist von Jesus. Ich komme immer wieder neu an den Punkt und bekenne immer wieder neu, ich bin völlig abhängig von Jesus und ohne ihn kann ich nichts tun. Ich setze mein ganzes Vertrauen auf ihn. Ohne ihn geht gar nichts. Ohne ihn würde die Welt nicht existieren, würdest du nicht existieren. Ohne ihn würde die Sünde immer noch über die Erde herrschen. Ohne ihn könntest du nicht gerecht sein vor Gott. Glaubst du an Jesus? Vertraust du so Jesus? Würdest du nach dieser Definition noch sagen, dass du an Jesus glaubst? Machst du dich ganz abhängig von Jesus? Als Paulus sich ganz vom Judentum absagte, haben ihn seine Verwandten enterbt. Seine Freunde haben ihn verlassen und seine eigenen Landsleute haben ihn verfolgt. All das, wofür er mal gestanden hat, dem hat er den Rücken zugekehrt. Paulus hat alles verlassen. Er hat seinen Erfolg verlassen, sein Prestige und sein Ansehen. Und das wofür? Wofür hat er das getan? Wir schauen in den Text. In Vers 8 schreibt er: Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesus. Was bedeutet diese Erkenntnis Christi Jesu? Paulus verwendet hier ein griechisches Wort für Erkenntnis, das so viel bedeutet wie aus der Erfahrung kennen oder persönlich kennen oder intim kennen. Man kann es auch eigentlich mit Gemeinschaft in Christus übersetzen. Also es ist eine sehr enge Beziehungsebene, die dort aufgebaut wird, der Erkenntnis. Das bedeutet nicht einfach nur, ich kenne jemanden, sondern man ist eng verbunden mit dieser Person. Darum geht es also, Paulus, um eine innige, erfahrbare Gemeinschaft mit Christus, die so viel größer und wertvoller ist als alles andere in seinem bisherigen Leben. Die Gemeinschaft in Christus geht für Paulus so weit, dass er sogar an Jesu Leiden teilhaben möchte. Die Gemeinschaft in Christus geht für Jesus so weit, dass er sogar an Jesu Leiden teilhaben möchte. Paulus wünscht sich zu leiden, wie Christus gelitten hat. Und er geht so weit und wünscht sich für Christus sogar zu sterben. Die folgenden Verse, die wir gleich lesen werden, die spiegeln das wider. Und ich habe das so empfunden, dass das eine wirklich emotionale Gefühlsregung Paulus ist, wie er diese Verse schreibt, weil er sich wirklich aus tiefstem Herzen wünscht, zu leiden für Christus, aus tiefstem Herzen wünscht, zu sterben für Christus. Wir lesen die Verse 10 bis 11. Genau. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Hier wird deutlich, dass Paulus all das durchleben will, was Jesus auch durchlebt hat. Paulus sieht sich so gering im Vergleich zu Jesus und will auf keinen Fall ein nur annehmbar komfortableres Leben haben als Jesus Christus. Wer ist er, dass er das haben dürfte? Er wünscht sich so sehr, dass er in die Fußstapfen Jesu tritt. Und Jesus hat gelitten auf dieser Erde. Jesus ist gestorben auf dieser Erde. Und er wünscht es sich ebenfalls. Diese Verse, die haben mich irgendwie an Kapitel 1, Vers 21 aus dem Philipperbrief erinnert. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, was da steht. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Das hat Paulus ein paar Verse davor gesagt. Und ich denke, das wird hier auch nochmal ganz deutlich. So oder so, er kann nicht verlieren. Er freut sich drauf, zu sterben. Und so wie Simon das damals ausgelegt hat, ist es so oder so eine Win-Win-Situation für ihn gewesen. Und er hat es abgewogen, wem er damit am meisten dient. Und er hat eingesehen, dass er lieber auf der Erde weiter den Philippern dienen möchte. Nochmal zurück zur Frage, glaubst du wirklich an Jesus im Vergleich zu Paulus? Was Paulus bereit ist, für Jesus zu tun, würdest du da noch behaupten, du glaubst an Jesus? Wärst du bereit, für Jesus zu leiden? Ist es auch dein sehnlichster Wunsch, für Jesus zu sterben? Das war jetzt erstmal nur die Einleitung. Ich habe mich ein bisschen befasst mit den Versen davor, damit wir einfach wissen, wo wir einsteigen. Ich möchte zu Beginn noch beten und einfach genau die Predigt jetzt unter Gottes Segen stellen. Ja, Herr, ich möchte so sehr danken dafür, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du als gerechter Gott auf die Erde gekommen bist und uns sündige Menschen einfach befreit hast, Herr, einfach aus dir heraus. Ich danke dir so sehr dafür, weil wir das nicht verdient haben. Und ich danke dir einfach auch für den Text. Ich danke dir dafür, dass wir so in Paulus Seele blicken dürfen und so in Paulus Verlangen. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass es auch mein Verlangen wird. Dass ich dieses Verlangen habe, dir so sehr nachzufolgen, dass ich sogar mich danach sehen würde, für dich zu sterben, Herr, oder für dich zu leiden. Ich bitte dich, dass für jeden hier, dass wir heute einfach neu erkennen dürfen, was Glauben heißt und worum es dabei geht, Herr. Amen. Ich werde den heutigen Text einmal vorlesen. Er steht in Philipper 3, Verse 12 bis 16. Ihr könnt gerne mitlesen an der Leinwand oder in euren Bibeln. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. So lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Als ich die ersten Male den Philipperbrief gelesen habe, bin ich immer wieder über diese Stelle gestolpert, weil sie mich wirklich herausgefordert und fasziniert hat. Sie steht ja im direkten Zusammenhang mit dem, was wir gerade uns im Schnelldurchlauf angeschaut haben. Paulus hat einfach mal seinen geistlichen Lebenslauf ausgebreitet und gesagt, wer er ist. Und das ist schon mal beachtlich. Und jetzt kommt er an den Punkt, und wenn man Paulus ein bisschen kennt, wie er denkt und wie weit er theologisch ist, als Apostel Jesu. Und er kommt hier jetzt an diesen Punkt und sagt, nicht, dass ich es schon erlangt hätte, nicht, dass ich schon vollendet wäre. Paulus sagt ja im Voraus, dass für ihn nur Christus zählt und alles andere wertloser Dreck ist. Genau, das ist die Gleichung im Prinzip. Und wir haben gesehen, dass es Paulus höchstes Ziel ist, 100% zu sein wie Christus, zu 100%, sogar im Leiden und im Tod. Die Erkenntnis Christi in Herrlichkeit war das wichtigste Ziel für ihn. Aber selbst Paulus muss eben hier eingestehen, dass er sie noch nicht erreicht hat. Und das wiederholt er sogar zweimal, einmal im Vers 12 und Vers 13. Beide fangen so an, im ähnlichen Wortlaut, dass er es nicht erlangt hat oder dass er nicht vollkommen ist oder dass er dass es noch nicht ergriffen hat. Das scheint ihm also äußerst wichtig zu sein, festzulegen oder darzulegen. Kann auch durchaus sein, dadurch, dass die Philipper sehr hoch von ihm gedacht haben und er ein für alle Mal klarstellen wollte, dass selbst er als Apostel Jesu keine Chance hat, das auf der Erde zu erlangen, in dem Maße, in der er es gern erlangen würde. Wenn Paulus es noch nicht erlangt hat, wie viel weniger vollkommen bin ich dann erst? Und wie Michael schon gesagt hat, ist es heute tatsächlich vielleicht ein sportlicher Gottesdienst? Deswegen habe ich auch den Predigtitel Lauf, Forest, Lauf gewählt. Es geht hier um eine Laufmetapher. Und Paulus schreibt die nächsten Verse eben mit dieser Metapher im Hinterkopf. Und er beginnt und sagt, der Wettlauf muss erstmal mit der Einsicht beginnen, dass das Ziel nicht zu erreichen ist oder noch nicht zu erreicht ist, dass das Ziel noch zu erreichen ist. Wir müssen uns ganz aufrichtig bewusst sein, dass wir die Gerechtigkeit Gottes nie erfüllen können. Sind wir das? Die Messlatte ist einfach zu hoch. Auch das haben wir wahrscheinlich schon oft gehört. Aber mal ehrlich, wer bist du, dass du denkst, dir mit deiner Mitarbeit, zum Beispiel in der Gemeinde, Pluspunkte im Himmel zu verdienen? Wer bist du, dass du glaubst, Gott würde schon ein Auge zudrücken, wenn du sündigst? Ich glaube, wir müssen ein für alle Mal verstehen, dass wir es hier mit dem heiligen, allmächtigen und vor allem gerechten Gott zu tun haben. Ich habe dazu die Stelle aus 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Der, der von keiner Sünde wusste. Und nur dann, wenn wir an dem Punkt starten, ist die Basis für den Wettkampf überhaupt gegeben. Das ist extrem wichtig, dass wir an den Punkt gelangen und eingestehen, ich werde das Ziel nie erreichen oder zum aktuellen Moment kann ich das Ziel nicht erreichen. Nichts kann mir dabei helfen, nicht ich selbst, niemand anders. Nur dann sehen wir ein, dass wir völlig abhängig sind von Jesus. Das bedeutet, ohne Jesus würden wir einen Wettlauf ohne Ziellinie laufen. Ohne Jesus würde es ein ewig langer Wettlauf sein, ohne dass wir jedes Ziel passieren würden, weil wir es einfach nie schaffen würden, aus eigener Kraft. Das hat mich auch wieder an die Szene aus Forrest Gump erinnert. Ich weiß nicht, wie viele den Film kennen. Es gibt ja mitten im Film diese Szene, wo er einfach beginnt zu rennen. Und er rennt dann einfach mal über 2 Jahre, glaube ich, ziellos in Amerika umher. So ähnlich wäre das. Kein Ziel vor Augen. Einfach nur abackern. Und Paulus schreibt dann jetzt weiter und sagt, worum es überhaupt bei dem Wettrennen geht. Also, wenn wir so starten, wenn wir die Startbedingungen erfüllt haben, worum geht es dann eigentlich? Dann setzt er damit auf die Metapher des Läufers noch einen drauf und schreibt in Philipper 3, Vers 12, er jagt aber danach, dass er auch das ergreife, wofür er von Christus Jesus ergriffen worden ist. Er jagt danach. Jagen bedeutet natürlich in Bewegung zu sein und dabei aber immer vollstens auf das Ziel konzentriert zu sein, das nicht aus den Augen zu verlieren. Paulus strebt mit aller Kraft danach, Jesus immer ähnlicher zu werden. Er strengt alle seine geistlichen Muskeln an, um diesen Preis zu gewinnen. Schön und gut, wir sollen also auf die Jagd gehen. Aber wie sieht das konkret aus? Und das erklärt er dann in den Versen 13 und 14. Ich lese sie einmal noch vor. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Paulus hat ein Ziel und Paulus hat eine Leidenschaft. Er reduziert hier in diesen beiden Versen den gesamten Heiligungsprozess auf das schlichte und einfache Ziel, Christus ähnlicher zu werden. Darum geht es. Und wie genau sieht es aus? Wie macht er das? Er sagt, er tut genau eine Sache. Das Alte vergessen und sich auf das Neue fokussieren. Vergiss das Alte, fokussiere dich auf das Neue. Was bedeutet das jetzt praktisch für uns? Wie sieht das aus? Zum Beispiel, verlass dich nicht auf deine eigenen Leistungen. Bild dir nichts darauf ein, was du geleistet hast. Bild dir nichts darauf ein, auf deine Erfolge. Verlass dich nicht auf all deine früheren Werke. Beschäftige dich nicht immer wieder mit alten Sünden und Verfehlungen, sodass du nicht vorwärts kommst. Und vor allem, gib deine Bequemlichkeit auf. Und gib deine Privilegien und Vorrechte auf. Dann schau nicht zurück, sondern konzentriere dich auf das langfristige Ziel. Nicht nur kurzfristig fokussiert sein, sondern langfristig. Das langfristige Ziel ist es, bei Paulus, Jesus zu 100% ähnlich zu werden und mit ihm die Herrlichkeit zu verbringen. Darum trachte nach dem Reich Gottes, trachte nach dem einzig wahren Ziel. Strecke dich aus nach dem, was vor dir liegt. Paulus ist der Ansicht, dass es keinen Zustand im Leben gibt, wo man keinen weiteren Fortschritt mehr machen könnte. Paulus ist niemals zufrieden mit seinen geistlichen Errungenschaften. Niemals. Er hat erkannt, dass die eigene Zufriedenheit das Grab des Fortschritts ist. Die Zufriedenheit ist das Grab des Fortschritts. Als Christ stehst du in der Verantwortung, auch als solcher zu leben. Du stehst in der Verantwortung, Jesus und seine Herrlichkeit hier auf der Erde zu repräsentieren, und zwar jeden Tag. Und das ist etwas, was wir beim Tun machen und nicht beim Warten oder Stillsitzen. Paulus spricht in Vers 14 nicht umsonst von einem Kampfpreis und nochmals vom Jagen. Das Leben ist ein tagtäglicher Kampf. Und wer was anderes erzählt, erzählt nicht die Wahrheit. Michael hat vorhin einen Vers aus Römer zitiert. Der hat gut gepasst. Jeden Tag aufs Neue müssen wir uns in Versuchungen des Teufels stellen. Wir tun Dinge, die wir vielleicht nicht tun wollen. Und jeden Tag aufs Neue müssen wir uns aufs Ziel konzentrieren und fokussieren. Der Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus, schreibt er. Was ist das? Das ist die wirkliche Ziellinie, die Medaille oder der Pokal, der uns dann erwartet. Wenn du diesen Lauf läufst, dann wirst du eines Tages vor dem Richterstuhl Christi stehen und die Krone der Gerechtigkeit erhalten, wenn du diesen Lauf läufst. Und dann erst wirst du zu 100% Christus ähnlich sein, ein perfektes Ebenbild. Dann ist dein Ziel erfüllt, wie von Gott seit Anbeginn gedacht. Und es gibt nichts Wertvolleres oder Schöneres auf dieser Welt. Die Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus oder diese himmlische Berufung beinhaltet alle Ziele, die Gott mit uns hatte, als er uns errettete. Gott hatte einen Plan, als er dich errettet hat, erwählt hat. Und das vervollständigt sich in diesem Ziel, in dem Ziel, bei ihm zu sein, in dem Ziel, 100% ähnlich wie Jesus zu sein. Paulus beendet dann den Abschnitt mit den Versen 15 und 16 mit einem Aufruf an alle Gläubigen. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein, und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Paulus spricht hier alle an, die gereift sind. Also alle, die wie Paulus für Christus leiden und auch für ihn sterben würden. Und täglich alles daran setzen, Christus ähnlicher zu werden. Das wäre die einzig logische Reaktion auf den Kreuzestod von Jesus. Fühlst du dich dabei angesprochen, wenn ich jetzt diese Punkte so aufzähle? Fühlst du dich von Paulus hier angesprochen? Bist du gereift? Er fordert uns hier auf, so gesinnt zu sein, wie er es eben davor erklärt hatte. Wir sollen es uns zu unserem Lebensinhalt machen, Christus immer ähnlicher zu werden. Ist es bei dir momentan der Fall? Stehst du morgens auf und ist das dein Ziel für den Tag? Solltest du immer noch an deinem alten Leben hängen und nicht bereit sein, solche konsequenten Schritte zu gehen, solltest du vielleicht einmal darüber nachdenken, deine Einstellung zu ändern. Und Paulus sagt hier, selbst er kann dir dann auch nicht mehr weiterhelfen. Aber er ist sicher, dass Gott denjenigen die Wahrheit zu seiner Zeit offenbaren wird, denen, die Jesus im Moment nicht mit ihrem ganzen Leben nachfolgen wollen. Und ich glaube, der Grund, warum wir heute eine so leichtlebige oder selbstzufriedene Christenheit haben, liegt darin, dass wir oftmals die Wahrheit einfach nicht wissen wollen. Ist klar, da müssen wir sie auch nicht tun. Und wir sind da nicht bereit, den klaren Anforderungen zu gehorchen. Zu guter Letzt in Vers 16 ermutigt Paulus die Christen zu einem ganz wichtigen Aspekt. Das, was wir schon erkennen durften, sollen wir auch leben. Und ich glaube, das ist oftmals viel mehr, als wir glauben. Wir wissen so viel, wir haben so viel in unseren Köpfen, wir durften schon so viel erkennen, so viel verstehen. Dann tut es auch, lebt danach. Es reicht nicht aus, einfach nur auf die Wiederkunft Jesu zu warten. Wir sollten Gott gehorsam sein und Lichter in dieser Welt. Gott schenkt uns ja mit dem Heiligen Geist seinen Beistand, der uns dann natürlich hilft in der Christusähnlichkeit. Aber auch nur, wenn wir uns danach ausstrecken, wenn wir diesen Lauf überhaupt anfangen zu laufen. Ich glaube, viele Christen geben sich leider nur mit ein paar Bemühungen zufrieden. Sie glauben zum Beispiel, ein einmal gesprochenes Gebet errettet sie vor der Hölle. Sie besuchen den Gottesdienst und glauben, so Gott gnädig zu stimmen. Oder sie spenden das, was sie sowieso ohne Probleme entbehren könnten. Ist das wahre Nachfolge? Zeigt das einen Christusglauben, der durch den Tod gehen würde? Sie nehmen nur an Jesu Tod und Leiden teil, solange es das eigene Leben nicht mit einbezieht. Aber wenn es um wirklich Wichtiges geht, dann sind sie unauffindbar. Vielleicht hast du über diesen Text erkannt, dass du etwas eingerostet bist. Dass du dein Leben schon lange nicht mehr nach Christus ausrichtest. Dass Jesus sich eher nach dir ausrichten muss. Dann ermutige ich dich, dass du heute die Gelegenheit nutzt und dich neu fokussierst. Dass du beginnst, diesen Lauf zu laufen. Richte dich neu auf Christus aus. Und begib dich zum Beispiel noch einmal zurück zu deiner Bekehrung. Wer ist Gott denn jetzt für dich? Was hat dich an Jesus damals begeistert? Weißt du eigentlich wirklich, was am Kreuz passiert ist? Hast du das Evangelium verstanden? Was mich daran bei der Predigtvorbereitung begeistert hat, ist der Aspekt dieser 3 Tage nach Jesu Tod. In der Bibel spricht Paulus zum Beispiel auch immer mal wieder von dieser unbeschreiblichen Kraftentfaltung Christi innerhalb dieser 3 Tage. Und man muss sich das einfach mal vorstellen, was da nötig war. Christus, der Sohn Gottes, von Gott verlassen, belastet mit allen Sünden der Welt, gestorben, den zieht es in die Unterwelt zu dem Teufel. Denkt ihr, der Teufel hat ihn gehen lassen? Denkt ihr, das war einfach? Ich glaube, das ist die wahrscheinlich größte Kraft- und Machtdemonstration gewesen, die es je in der Geschichte gegeben hat und geben wird. Ist euch das bewusst, was es Gott gekostet hat, euch zu erretten oder euch die Möglichkeit zu geben, gerecht vor ihm zu sein? Wie verhältst du dich dementsprechend Gott gegenüber? Beachtest du ihn überhaupt? Oder ist er vielleicht nur in irgendeiner Schublade und wird herausgeholt, wenn du ihn brauchst? Lebst du für Gott oder für dich? Und verlangt es dich, genauso wie Paulus, bei Christus zu sein? Kämpfst du für den Glauben und das Evangelium? Und leidest du um des Christi willen? Und letzten Endes, wärst du bereit, für Christus zu sterben? Das sind jetzt eine Menge Fragen und ich würde am Ende einfach noch ein bisschen stille Zeit lassen und euch ermutigen, darüber nachzudenken. Und vor allem da ermutigen, wieder neu euer Leben zu fokussieren und diesen Lauf anzufangen zu laufen oder wieder neu aufzunehmen zu laufen. Ich werde zum Abschluss dann beten. Ja, Herr, ich möchte einfach nochmals so sehr danken, dass es nicht an uns liegt. Ich danke dir, dass es an dir liegt, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und ich danke dir, dass du uns erwählst. Und ich bitte dich trotzdem, dass wir, jeder Einzelne, einfach immer wieder neu begeistert werden von deiner Liebestat am Kreuz. Ich bitte dich, dass uns immer wieder neu klar wird, einfach, was sich das gekostet hat. Und dass wir uns dementsprechend dir gegenüber auch verhalten. Ich bitte dich einfach so sehr, dass wir, jeder Einzelne hier, dass wir den Lauf laufen und ihn auch ins Ziel bringen, ja. Dass wir eines Tages bei dir sein dürfen. Ich danke dir so sehr dafür, dass du uns das in Aussicht stellst, obwohl wir das überhaupt nicht verdient haben. Ja, und ich möchte dich einfach danken dafür, dass du uns dabei nicht alleine lässt, sondern dass du deinen Geist gegeben hast, damit wir das überhaupt schaffen können, Herr. Ich bitte dich einfach, dass du ihn stark machst in uns, dass du ihm Raum gibst, dass du uns ein neues Herz gibst und, Herr, dass er uns in uns wirken kann und ja, Früchte wirken kann, Herr. Und ich bitte dich, vor allem wie Paulus den Abschnitt beendet, dass das, was wir erkannt haben, dass wir das auch leben. Bitte lass uns da unser Leben überprüfen, wo wir das noch nicht tun, Herr. Und lass uns unser Leben überprüfen und unsere Einstellung überprüfen, wo wir vielleicht nicht bereit wären, dir bis in den Tod zu folgen. Wo wir nicht bereit wären, für dich zu leiden. Wo wir nicht bereit wären, Dinge für dich aufzugeben. Ich bitte dich, dass wir Menschen sein können, die einfach vollkommen auf dich vertrauen. Und dir mit allem, was wir haben und sind, dir nachfolgen. Amen.